Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for a Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast. Und heute haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast, und zwar den Andreas Schachenhuber. Servus Andreas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hi, hallo zusammen.
Lieber Andreas, du bekommst eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und zwar, bitte versetz dich in die Situation hinein, du bist auf einem großartigen Seminar oder auf einer Abendveranstaltung oder einfach, du triffst einfach auf neue spannende Personen und auf einmal kommt die Frage auf, Andreas, du bist die spannende Persönlichkeit, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau?
Im Moment verrückt herumlaufen.
Okay, okay.
In den eigenen vier Wänden. Okay. Ja, was tue ich sonst die ganze Zeit? Ich bin Teil meiner Arbeitszeit verbringe ich auf der Uni an unterschiedlichen Hochschulen, wo ich Vortragstätigkeiten habe. Also das ist am IMC Krems, an der Donau-Uni, in Wien an der Lauder Business School, aber auch in Kiew und Riga. Mhm. Besides that baue ich gerade weinschach.com auf. Also alle, die gerne Wein trinken und sehr einfachen Genuss unkompliziert lieben, einfach mal vorbeischauen. Das ist jetzt während der Krise auch sehr explodiert, weil es von vornherein so aufgebaut war, dass es nur online ist. Und Leute, die mir noch vor 2 Monaten erklärt haben, wer kauft einen Wein online, die fragen mich schon lange nicht mehr. Ja, dann mache ich selber einen Podcast. Ich mache selbst einen Podcast zum Thema Geschäftsstrategie. Wie kann man auch die aktuelle Krise oder die aktuelle Situation auch als Chance sehen? Und darüber hinaus bin ich Vater von 3 Kindern, 2 kleine Kinder mit 5 und 3, bald 6 und 4 und einem ganz kleinen noch mit 3,5 Monaten.
Also sehr eingedeckt, kann man sagen.
Ja, und das Coole, ich liebe Wein, also es ist wirklich so, ich habe über 700 Flaschen Wein im Keller, die ich irgendwie lager und auch dann im Laufe der Zeit beobachte.
Okay, okay. Lieber Andreas, wie hat deine Weinleidenschaft begonnen? Ich habe mich natürlich ein wenig vorbereitet und du kommst aus einer Winzerfamilie, ist das richtig?
Richtig, richtig. Also ich komme aus einer Winzerfamilie, es war so, dass ich, ja, wenn du ein Kind bist, dann sagt halt Papa oder Mama, komm, wir gehen jetzt in den Weingarten, du musst helfen. Und es ist mir immer auf die Nerven gegangen. Ich habe das echt nie gern getan. Und dann auch irgendwie habe ich mir gedacht, ja, das, ich weiß nicht, ob das mal was ist für mich. Dann habe ich nach der Matura, weil ich bin ja auch ausgebildeter Chemiker und Biotechnologe, habe ich nach der Matura zu Hause begonnen. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, ja, ist schon cool, macht Spaß, aber das ist es nicht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, auch so das erste Mal, ja, hör mal auf dich rein, was willst du wirklich machen? Bin dann raus in die Welt, zu Würth, dann zu Accenture und habe dann gemerkt, okay, da habe ich extrem viel gelernt. Und da ist dann auch wieder mehr und mehr diese wirkliche Leidenschaft zum Wein gekommen, auch durch diese Distanz. Oft sagt man mal, wenn man länger mit was nicht zu tun hat, dann kommt auch wieder die Leidenschaft zurück. Das kann ich schwer bestätigen, das ist okay. So. Okay. Und der Umweg war auch sehr hilfreich, weil ich dadurch extrem viel gelernt habe.
Da würde ich sehr, sehr gerne einhaken, weil ich habe da auch den ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin, die auch einen Betrieb hat in der Familie oder die auch ein Unternehmen hat in der Familie. War das für dich, beziehungsweise war das in der Familie immer klar, dass du das übernehmen musst oder du und dein Bruder, glaube ich, ihr das übernehmen müsst? Oder war euch da ziemlich, also
war also, das war irgendwie klar, ja, mein Bruder und ich, wir werden das übernehmen. Und dann war aber mehr und mehr, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ich bin dann mal weg und habe mir da zurückgezogen. Und das war dann schon ein Schock für meine Eltern, dass ich da plötzlich gesagt habe, ich bin jetzt mal weg. Dann zeitgleich aber war andererseits das Coole, dadurch, dass ich meinen Weg komplett eigenständig gegangen bin, komplett was Neues angefangen habe, arbeite ich jetzt wieder mit meinem Bruder zusammen, aber komplett quasi auf getrennte Rechnung, wenn man so will. Er macht sein Ding, ich mache mein Ding und gemeinsam wächst jetzt was ganz Neues, was es in der Art und Weise noch nicht gegeben hat. Und das ist sehr spannend, weil wenn du mich vor 10 Jahren gefragt hättest, ist das jemals wieder eine Option, hätte ich es mal kategorisch ausgeschlossen. Okay. Also Dinge kategorisch auszuschließen, würde ich jedem empfehlen, nicht zu tun.
Okay.
Aber gewisse Dinge wachsen dann und gewisse Dinge entwickeln sich dann auch. Ja.
Das heißt, danach hast du dir eigentlich die Frage gestellt, also du hast dich in die weite Welt hinausgetraut und hast dir dann wirklich die Frage gestellt, wohin soll die Reise gehen? Jetzt meine Frage an dich, was war so das Schlüsselerlebnis für dich und findest du es wichtig, sich diese Frage zu stellen und hast du ein tiefes inneres Warum? Beziehungsweise was hältst du von einem Warum im Allgemeinen?
Also ich habe mich sehr lang mit diesem inneren Warum beschäftigt und es ging schon los, als ich in der Beratung war, also internationale Strategieberatung und da bist du halt viel unterwegs, Montag im Flieger, Freitag wieder im Flieger und dann bis Samstag, Sonntag zu Hause und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und mein Game-Changer-Moment, den ich auch überall teile auf meinen Social-Media-Plattformen etc., war eben die Geburt meiner Tochter, meines ersten Kindes. Und das war so ein Moment, wo ich im Krankenhaus gestanden bin nach der Geburt vor dem Spiegel und dann habe ich gewusst, okay, das Leben, wie ich es bis dato geführt habe, möchte ich nicht weiterführen. Einerseits möchte ich Zeit haben für meine Kinder und andererseits möchte ich Mehrwert stiften, weil ich war klassischer Cost-Cutting-Consultant. Wo es natürlich auch darum ging, Kosten einzusparen. Und das hat auch sehr viele positive Seiten, aber andererseits immer nur Kosten einzusparen. Da ist man halt auch in vielen Unternehmen, die schon irgendwie am absteigenden Ast sind. Und dementsprechend ist es bei Weitem nicht so, als wenn du wirklich was Neues, einen Samen pflanzt und den begleiten kannst. Und da habe ich mich dann eben sehr lange auch damit beschäftigt, was ist mein Warum? Und ich war dann schon vor einigen Jahren davor, auch einige Zeit, ein paar Tage im Kloster, komplett im Schweigen. Habe das auch wieder Jahr für Jahr im Jänner immer gemacht, dieses Jahr leider nicht, aufgrund der Geburt unseres Sohnes. Aber diese Warum-Frage, ich glaube, die finde ich sehr essentiell. Und ich glaube, das ist auch im Moment eine der größten Herausforderungen. Wenn Leute Zeit haben, stellen sie sich automatisch die Frage, was tue ich hier? Warum bin ich auf dem Planeten? Und ich glaube, das führt auch im Moment gerade deshalb dazu, dass so viele davonlaufen. Weil da kommen plötzlich Gedanken hoch, die man vielleicht unterdrückt hat, die man so nicht wahrgenommen hat, die man gar nicht wahrhaben will, weil es eben ursprünglich und ursächlich auf die eine Frage hinausläuft, was bleibt übrig, wenn ich mal nicht mehr da bin?
Ja.
Und dieses Warum, ich habe, wie ich mich anfangs damit beschäftigt habe, war es irgendwie, da muss es ein Warum geben, wofür ich stehe, warum ich da bin und habe da sehr lang gesucht und irgendwann ist man dann gekommen und hat mir gedacht, ich kann da jetzt ewig suchen, ich werde nichts finden, ich muss für mich definieren, wofür ich stehen will, wer bin ich, wofür ist der Andreas bekannt, auch wenn es nur im Kleinen ist. Und wenn man da dann einen Schritt nach dem anderen geht, dann entwickelt sich es auch. Also wenn du mich vor 4 Jahren gefragt hättest, was hast du mit dem Podcast vor, hätte ich da irgendeine komische Antwort geben. Hätte im Leben nicht gewusst, dass ich eines Tages wir zwei zusammensitzen und ich dir wiederum ein Interview gebe und du mir zuvor sagst, ja, ich habe dich zu einem gewissen Teil auch inspiriert, dass du deinen eigenen Podcast gestartet hast.
So ist es.
Das ist so... man startet Dinge, man weiß nicht, wo es hinführt, aber am Ende des Tages braucht es dann auch dieses Vertrauen, Gottvertrauen, ob man jetzt religiös angehaucht ist oder nicht, aber einfach dieses Vertrauen in sich selber, dass alles gut wird. Und ich glaube, das hilft im Moment auch sehr stark,
dass man
sagt, okay, komme, was wolle, ich habe alles in der Hand. Viktor Frankl hat das auch schon gesagt, der Begründer der Logotherapie. Egal, welches Problem da herankommt, wir tragen alle Lösungen in uns selbst. Das finde ich einen sehr, sehr mächtigen Ausspruch, auf den man sich auch immer wieder besinnen kann, darf und sollte.
Sehr, sehr cool. Jetzt, du hast es schon ein bisschen angeschnitten, dieses Warum ist ja auch ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Wann hast du dich wirklich das erste Mal mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und für wie wichtig hältst du Persönlichkeitsentwicklung aktuell in der Zeit, beziehungsweise auch, dass es gerade jungen Menschen zugänglich gemacht wird. Zum Beispiel schon in der Schule, im Gymnasium, ja, aber dann auch im Studiumslauf, in der Studiumslaufbahn, dass das da auch ein wenig integriert wird.
Finde ich enorm wichtig, was du ansprichst. Ich finde, es fängt viel zu spät an. Ich mache auch immer bei den New Joiners, bei den Bachelorstudenten am IMC Krems einen Vortrag. Learn to learn, learn to plan, learn to take action, how to organize student life. Und da merkt man einfach, dass man so jungen Menschen noch extrem viel mitgeben kann, obwohl die schon Matura haben. Ich habe mich schon sehr zeitig damit beschäftigt. Ich habe mich schon während meiner Chemieausbildung am Weg zur Matura mehr und mehr damit beschäftigt. Und dann während meines berufsbegleitenden Studiums gezwungenermaßen, weil da die Zeit ein sehr rares Gut ist. Und ich habe so All-Time-Classics gelesen wie Peter Drucker, The Effective Executive. Ja. Ich meine, das ist aus den 50er, 60er Jahren das Buch. Aber es ist so aktuell und es bringt es so gut am Punkt, worauf es wirklich ankommt, nämlich viel mehr aufs Prioritäten setzen, was einem wichtig ist, als alles andere. Darum kann ich es wirklich nur jedem ans Herz legen, sich... Es ist halt immer die Frage zwischen, worauf fokussiere ich mich? Effektivität versus Effizienz. Und in der Wirtschaft haben wir die Diskussion immer in jedem Studium und mit allen Studenten immer wieder, was ist der Unterschied? Und ich breche es dann immer auf ganz einfache Dinge runter und ich sage, ja, schau her, wenn ich jetzt mein E-Mail-Eingang voll ist und ich habe da 1000 E-Mails drin, dann kann ich mich darum bemühen, dass ich irgendwie effizienter werde und weniger Zeit pro E-Mail brauche. Das heißt, ich kann mich mit Speedreading beschäftigen, ich kann mich beschäftigen, dass ich schneller schreiben kann, ich kann mal Textbausteine anlegen und so weiter und so fort. Nur, das reduziert mir den Workload nicht, weil trotzdem diese 1000 E-Mails da sind.
Klar.
Das heißt, das wäre Effizienz, ja. Aber wenn ich mich jetzt auf Effektivität fokussiere und mir die Frage stelle, sind denn da alle Mails, die da drin sind, es wirklich notwendig, dass die eine Antwort von mir bekommen, Nummer eins? Oder würden sich Nummer zwei nicht viele dadurch erledigen, dass ich einfach sage, komm, setzen wir uns einmal an einen Tisch, machen wir im Moment eine Telefonkonferenz oder setzen wir ein Tool auf, das das Ganze dann auch bündelt und die Sache ist erledigt. Insofern, und das ist auch eins der Dinge, mach es zuerst einfacher und erst dann effizienter. Das geht aber so schnell unter im Alltagsgeschehen. Das ist eins der größten Herausforderungen, dass man sich auch wirklich immer wieder darauf besinnt und sagt, was tue ich denn da jetzt? Ja. Ist das wirklich in der Art und Weise notwendig? Und es sind so ganz banale Dinge wie Frühstücksritual. Okay, bin ich zufrieden mit dem? Bin ich happy mit dem? Oder könnte ich es irgendwie anders machen? Das sind so ganz banale Dinge, die aber sehr zu einem zufriedenen Tag auch beitragen können. Und je früher das sich Leute damit auseinandersetzen, ich glaube, umso schwerwiegender und umso schwerwiegender ist auch dann der langfristige Erfolg, weil Aristoteles hat schon gesagt, wir sind, was wir wiederholt tun. Wir sind unsere Gewohnheiten. Und je mehr wir darauf achten, was unsere Gewohnheiten sind, umso besser.
Mega spannend. Ja, cool, dass du es ansprichst, weil ich habe zum Beispiel das Ritual, dass ich immer am Sonntag am Abend mich wirklich hinsetze und die Woche reflektiere. Also ich schreibe mir einerseits immer am Abend auf, sowieso, was habe ich erreicht, was habe ich heute gelernt und dann auch wirklich das zu reflektieren. Und das ist wirklich ein sehr, sehr krasser Gamechanger und hilft einem auf jeden Fall, um zu schauen, ob man wirklich noch auf Kurs ist. Weil es ist einfach wichtig, hin und da rauszuzoomen aus der ganzen Welt und sich zu denken, hey, wofür mache ich das eigentlich alles?
Genau.
Sehr, sehr cool. Sag, jetzt auch ein Wort, was jetzt aktuell sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, was bedeutet für dich das Wort Digitalisierung?
Jetzt könnte ich schnippisch darauf antworten und sagen, ich kann dieses BS-Wort nicht mehr hören.
Okay.
Bill Gates hat es ja mal so schön am Punkt gebracht. Ein Ein scheiß Prozess digitalisiert ist ein scheiß digitaler Prozess. Entschuldige jetzt das Wort hier. Aber wir müssen eben genau da wieder, und das ist der Anknüpfungspunkt gerade zur vorherigen Frage oder zum vorherigen Punkt, wir müssen uns viel öfter die Frage stellen, ist denn das notwendig? Können wir das anders tun? Und ich bringe jetzt ein ganz banales, einfaches Beispiel. Wir haben, also ich habe in meiner Rolle als externer Lehrender und Honorarprofessor in den letzten 2 Monaten war ich vor der Herausforderung, okay, jetzt von heute auf morgen alles online. Da habe ich gedacht, okay, dann hast halt die Studenten irgendwie in einem Zoom-Call oder in einem Big Blue Button oder in einer Teams-Session. Jetzt könnt ihr mir da klassisch hinstellen und sagen, okay, ich mache jetzt tuck, meine Inhalte durch, ob es hier zu Hause umfällt, weil vor Langeweile oder
nicht, viel ist.
Egal.
Ja, ja.
Ich mache das jetzt die 3 Stunden und fertig. So, dann habe ich mir gedacht, wann bin ich das letzte Mal 3 Stunden vor YouTube gestanden, habe einem Vortragenden zugehört und bin dabei nicht eingeschlafen. Also ich kann mich nicht erinnern. Also war die automatische Schlussfolgerung, okay, ich muss das komplette Konzept einmal nehmen, durchschütteln, am Kopf stellen, wieder am Kopf stellen, wieder am Kopf stellen und auf das adaptieren, was notwendig ist. Und dadurch, dass ich selbst über die INSEAD Business School, über MIT schon unterschiedliche Distanzlernprogramme auch gemacht habe, war mir bewusst, wie man sowas aufsetzen kann. Das heißt, ich habe mir dann hingestellt, habe Content aufgenommen, habe das zusammengeschnitten, das Slides und ich auch sichtbar war, habe das dann als Video zur Verfügung gestellt. Somit konnten die Studenten, Studentinnen das in ihrer eigenen Ablauffolge sich anschauen und dann entsprechend konsumieren, wann es für sie gepasst hat, auf jedem Device und so weiter und so fort. Dann waren immer wieder so kleine Reflexionsübungen dabei, dann auch wieder, okay, wie schaut da ein Checksheet aus oder was auch immer entlang des Weges. Das heißt, Digitalisierung bedeutet für mich ein ständiges Hinterfragen, was wir tun und wie wir es tun.
Okay.
Und es ist wieder unangenehm, weil es wieder auf diese Effektivität draufkommt. Und es ist sehr unbequem. Und ich habe in einem anderen Podcast mal gesagt, in die Hose machen ist kurzfristig bequem, aber langfristig sehr unbequem, weil es wird dann kalt und es ist nass und dann schauen dann halt die Leute an und sagen, was ist denn da passiert? Aber wenn ich mir vorher die Frage stelle, okay, wie könnt ihr das anders machen? Diese unbequemen Fragen zu stellen, dann kann ich auch längerfristig davon profitieren. Und das ist jetzt gerade aus der aktuellen Situation heraus ein Beispiel, das mir dabei wiederum geholfen hat, weil am Ende des Tages ist es gleich viel Arbeit wie vorher. Also es hat sich ja nichts geändert.
Ja.
Aber einfach den Blick umzukehren und was braucht der User, was braucht der Anwender? Und in dem Fall war der Anwender der Student. In dem anderen Fall bei weinschach.com ist der Anwender der Kunde, der wirklich den Wein kauft. Also wenn ich im 4. Stock in Wien wohne, bin ich ja happy, wenn ich 4 12er Kartonen einfach mit einem Klick bestellen kann, noch dazu einen Top-Preis habe, wo ich nicht irgendwie Zwischenhändler mitfinanziere, weil der Paketdienst stellt mir es vor die Tür und ich brauche es nur noch nehmen und in den Kühlschrank tragen. Also immer, ich versuche eben immer diese Perspektive des Users, des Kunden, wie auch immer man die andere Seite definieren mag, einzunehmen und von der Seite die Digitalisierung zu denken, weil darauf kommt es im Endeffekt an und darauf fokussieren uns auch wir. Wenn ich in letzter Zeit auch mit Leuten gefragt habe, ja, sie versuchen irgendwie Message mit der Welt zu teilen, aber Video ist nicht so recht für sie, dann sage ich, ja, macht's einen Podcast, das ist easy. Du brauchst ein Smartphone, drückst auf Record und fertig und du kannst das mit der Welt teilen. Und man kann es jederzeit immer und überall hören.
Ja.
Also es gibt so viele Möglichkeiten aktuell, vielleicht auch schon zu viele Möglichkeiten.
Ja.
Gerade wenn man sich dann die Frage stellt, was bedeutet Digitalisierung? Ich glaube, ein radikales Hinterfragen unserer Gewohnheiten. Und dieses radikale Hinterfragen ist sehr unbequem, das tut weh. Das stellt plötzlich ganze Industrien auf den Kopf. Ja, klar. Aber nur weil wir es bis dato immer so gemacht haben, heißt es halt nicht, dass das in Zukunft immer so funktionieren wird.
Ja. Jetzt, du hast es schon vorher super angeteasert und angerissen. Die nächste Frage auch. Wie bist du zu deinem Podcast gekommen? War das so am Abend bei einem guten Glas Wein, dass du gesagt hast, so, ja, morgen starte ich meinen ersten Podcast und hast ihn auch gleich währenddessen aufgenommen oder war das schon besser durchplant?
Das war Trial and Error. Am Anfang dachte ich mir, ja, machst nur Interviews und das auch mit Video. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, boah, Video schneiden, wenn es das echt animierend machen möchtest, kann auch jeder auf meinen YouTube-Channel schauen und sich noch die ersten Videos anschauen. Ich habe dann komplett auf Podcast umgestellt, einfach aufgrund der Aufwendigkeit. Ich meine, jetzt sind auch die Mittel wieder andere mit Livestreaming etc. Wäre es auch mittlerweile wieder kein Thema. Aber mich hat zum Podcast inspiriert, also mehrere Personen. Ich habe gern Tim Ferriss gehört, Lewis House, dann auch ja Gary Vaynerchuk, sowieso ein Begriff, ja, Gary V. Ja. Und irgendwo kam dann die Diskussion, dachte ich mir, ich bin viel unterwegs, ich höre gerne im Gehen oder auch einfach im Zug, im Flugzeug, whatever, gerne hochwertigen Content. Und es gibt im Deutschsprachigen jetzt nichts, wo ich sage, das wird wirklich in der Art und Weise adressiert, wie ich es gern hätte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann startest halt einfach. Und dann war es so ein Entlanghandeln entlang des Weges, wo ich mir dann gedacht habe, ja, probieren wir mal das. Dann am Anfang waren mehr Interviews, dann kam mehr in Richtung Solo-Sessions in Kombination mit Interviews. Ich finde, ein Konzept ist mal gut am Anfang, aber es entwickelt sich dann sowieso ganz anders.
Das auf jeden Fall.
Man lernt entlang des Weges so viel. Ich finde das auch eine enorm wichtige Erkenntnis für mich selbst. Ich habe lang immer gedacht, ja, ich muss alles vorausplanen und so weiter und so fort. Ja, ein gewisser Plan ist gut, weil man dadurch auch langfristig vorausschaut. Aber gewisse Dinge muss man einfach tun und schauen, was passiert. Hat man jetzt auch wieder während der Krise gesehen. Wäre das nicht gewesen, hätte ich meine Vorlesungen nie in der Art und Weise neu gedacht.
Ja.
Weinschach, einfach gestartet und geschaut, ist überhaupt Resonanz da? Gibt es wirklich Leute, die das auch mögen? Und als dann die Resonanz kam, dann kann man ja den nächsten Schritt machen. Dieses Trial and Error auch wirklich zu verinnerlichen, weil sonst läuft man Gefahr, dass man irgendwie schon 1000 Schritte vorausdenkt, über Probleme nachdenkt, die nur da drinnen im Kopf sind, aber de facto nicht existieren. Und die will man dann schon irgendwie beheben, obwohl man es gar nicht beheben muss, weil es ja nur eine Hypothese ist im Kopf.
Ja.
Und dann ist echt besser, mal probieren, schauen, was passiert und so auch natürlich einen langfristigen Plan auch haben, aber entlang des Weges auch sich nicht davor verschließen, auch mal zu sagen, ich weiß es nicht. Ich habe gestern erst wieder eine Studentin gehabt, die nachgefragt hat, Andreas, wie ist das und das? Also ich weiß es nicht, ich müsste es selber recherchieren, wäre aber ein cooles Thema für eine Master-Thesis. Ich glaube, sich selbst auch einzugestehen, nicht alles zu wissen, ist wichtig und gerade in der heutigen Zeit umso wichtiger, dass man weiß, was kann man, aber was kann man auch nicht.
Mega, mega. Auf jeden Fall danke, Andreas, für deine Zeit. Jetzt vielleicht noch abschließend. Ich meine, du hast es eh schon ein bisschen angerissen. Aber was rätst du jetzt wirklich einer jungen Person, aber vielleicht auch einer Person, die schon voll im Berufsleben drinnen steht und sich denkt, boah, der Andreas und der Daniel, die haben mich jetzt gerade Vollgas inspiriert. Aber ja, okay, ich kenne mich jetzt voll mit meinem Leben nicht aus. Ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen soll. Rätst du so einer Person viel auszuprobieren, auch dem Prozess einfach oder dem Leben zu vertrauen? Oder wie bist du auch damals an die ganze Sache herangegangen?
Also du hast vorher schon den Kopf nickend geneigt bei Gary Vaynerchuk und Gary Vee. Als ich mal über ihn gestolpert bin, habe ich mir gedacht, was ist das für ein Typ, Gary Vee? Und dann, eines der Dinge, das er ja immer wieder wiederholt, was mir erst nach und nach bewusst wird, wie wichtig es ist, sind wer sind deine Freunde? Mit welchen Leuten umgibst du dich? Und es ist ja, wird ja auch die Five Chimp Theory genannt.
Ja.
Also wer sind die fünf Affen, mit denen du dich umgibst? Wer ist das? Wenn das alles Millionäre sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du Millionär bist. Wenn das alles glückliche Menschen sind, dann wirst du auch glücklich sein. Wenn das Leute sind, die auf gut Österreichisch nur Tachinierer sind, ja, dann ist klar, dann wirst du auch ein Tachinierer langfristig sein. Also wo, welchen Rahmen gibst du dir? Wie schaust du auf die Welt? Wie schauen deine Freunde auf die Welt? Wie schauen deine Eltern auf die Welt? Weil das ist oftmals der Bereich, der einen am meisten bremst. Und wenn man dann irgendwie daherkommt und sagt, ich habe da die Idee, ich mache das und das, bevor da viele sagen, ja, mach mal, finde ich cool und hast dann das und das schon gedacht, sagen viele, es wird ja nie funktionieren.
Ja.
Hast schon an das und das gedacht, da gibt es ja nur Probleme. Ja, klar, es gibt Probleme, aber die brauchen wir auch, weil sonst wünsche ich mir, ja, ich werde übermorgen, keine Ahnung, Präsident von Russland und übermorgen geht es in Erfüllung. Ja, so spielt das Leben halt nicht. Man muss auch was tun dafür, man muss auch hart arbeiten dafür. Und das ist halt auch wirklich essentiell, sich auch die Frage zu stellen, wer ist da in meiner näheren Umgebung, Nummer eins. Und Nummer zwei, gar nicht lange überlegen, einfach mal tun. Und wenn man jung ist, weiß man sehr schnell, was man nicht will. Ich habe mich auch so dran angenähert, indem ich gewusst habe, also das sind die fünf Dinge, die, also das will ich nicht. Für mich war klar, also Weingartenarbeit ist für mich nichts.
Ja.
Es tut mir leid, jedem das seine. Weine verkosten andererseits ist wieder ein Riesentalent von mir. Meine Frau sagt oft zu mir, Andreas, du kannst dich an den Wein vom Döllerer 2014 noch erinnern, was ist mit dir, was ist in deinem Kopf los? Ja, aber ich habe da ein fotografisches oder weiß nicht, wie man sagen soll. Ein Geschmacksgedächtnis, dass ich echt weiß, wie war der Wein und auch wenn ich es dann weiter verkoste, einfach das da ist.
Ja.
So hat halt jeder andere Qualitäten, aber es genauso zu akzeptieren, was man nicht will und nicht kann, als das, was man kann und was man will. Weil je genauer man hinschaut, und ich habe jetzt auch schon unterschiedlichste Leute auf meinem Podcast interviewt, auch mit unterschiedlichsten oder Autobiografien gelesen, Warren Buffett, Elon Musk und so weiter und so fort. Was die Leute alle verinnerlicht haben, sehr, sehr tief drinnen ist, die wissen genau, was sie nicht können. Weil dann wissen sie, wofür sie jemanden anderen benötigen.
Ja.
Und zeitgleich auch, die wissen auch, was sie selbst gerne tun und worin sie wirklich, wirklich gut sind. Und ich glaube, das sind die zwei Tätigkeiten, aber das passiert auch nicht von heute auf morgen und das fällt auch nicht vom Himmel. Also da muss man sich schon auch beschäftigen und zeitgleich auch mit auf den Weg geschickt, im Sonnenstuhl sitzen und sagen, ich kann das gut, ist halt auch nicht. Ein Michael Jordan hat auch Tag und Nacht trainiert, dass der dort war, wo er war. Sicher hatte er ein Talent für Basketball, aber er hat hart und täglich trainiert. Oder Tiger Woods. Michael Jordan wurde mal gefragt, was er in seiner Karriere anders machen hätte können oder was da so war, worauf er stolz ist. Und er hat und seine sinngemäße Antwort war, sagt er, ja, ich war ja nicht erfolgreich, ich habe so und so oft daneben geschossen. Das veranschaulicht einfach, wie sehr so wirklich, wirklich, wirklich erfolgreiche Menschen sich immer wieder darauf fokussieren und sagen, es geht noch ein Ruck besser, es geht noch besser. Aber nicht die Hände in den Schoß legen und darauf warten, dass es zu einem kommt, sondern sehr proaktiv drangehen. Und da ist diese Leidenschaft wichtig.
Ja.
Aber Leidenschaft, wie das Wort sagt, das Leidenschaft.
Ja. Ja, also auf jeden Fall.
Es kommen auch Leiden damit einher, aber dadurch, dass es eine Leidenschaft ist, kommt man dann auch viel besser drüber, weil man es eben gerne tut. Und natürlich kommen dann Phasen, wo man sich denkt, oh mein Gott, ich habe jetzt keine Ahnung, wie es weitergeht. Fair enough, aber da unterscheidet sich dann auch die eine von der anderen. Also da trennt sich dann auch der Spreu vom Weizen, ob man dann weitergeht. Oder ob man sagt, okay, dann lasse ich es bleiben.
Auf jeden Fall. Vor allem auch den Prozess zu genießen. Da bin ich jetzt auch das letzte halbe Jahr drauf gekommen, dass ich auch wirklich sage, okay, ich genieße diese ganzen Herausforderungen, Niederschläge, wie man sie auch immer deklarieren will. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Einfach
diesen. Ja, und das hat ja einen Namen, der Prozess. Das heißt, das nennt sich Leben. Das ist unser ständiges Leben, unser ständiges Weiterentwickeln. Wir kommen ja nicht auf die Welt und sagen, oh, jetzt ist es. Ja. Wir werden alle mit Riesenpotenzial geboren und die Frage ist, was machen wir dann daraus? Und dieses Leben ist natürlich davon geprägt, mal auf, mal ab, aber man hat es immer und jederzeit selbst in der Hand. Das ist eines der Dinge, ich glaube, das sollte man sich immer wieder vor Augen führen, ja.
Super spannend. Danke auf jeden Fall für diesen Impuls. Und ja, lieber Andreas, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Genieß ihn.
Dankeschön. Danke.
Und bei einem Glas Wein, ne?
Genau. Zum Wohl.
Zum Wohl, genau so ist
es. Auf bald einmal persönlich.
Auf jeden Fall. Ciao.
Ciao.